Mein Name ist Mike Herich und ich komme aus Langenfeld. Und meine Frage war jetzt folgende. Im Laufe der letzten Tage fielen ja unter anderem die Begriffe Zölibat und Frauen im Priestertum. Und gerade besonders bei uns in Langenfeld gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres das Problem, dass viele Messen aufgrund von Priestermangel abgeschafft werden mussten. Und da frage ich mich, wie die Kirche auf der einen Seite zulassen kann, dass ganze Personengruppen halt vom Priesterdasein ausgeschlossen werden, während auf der anderen Seite Priester fehlen und Messen nicht stattfinden können. Also ich finde, die Messe oder die Kirche beißt sich da ein bisschen ins eigene Fleisch. Wie sehen Sie das?
Also ich muss Punkt 1 sagen, ich werde in 3 Punkten antworten. Erstens, wir haben in Köln noch nie so viel heilige Messen für so wenig Gottesdienstbesucher gehabt. Wir haben ja nicht nur einen Priestermangel, wir haben ja einen Christenmangel. Punkt 2, Christus hat Frauen für das Priestertum nicht vorgesehen. Ich kann das auch nachempfinden. Frauen sind dafür zu schade. Ich will euch das auch erklären. Ich bin jetzt fast 40 Jahre Bischof. Ich weiß, was Priester zukommt und so weiter. Ich habe eine gute, gute Mutter gehabt. Vater ist im Krieg geblieben, die hat uns 4 Jungs großgezogen durch dick und dünn. Die Mutter wäre mir dafür zu schade, fürs Priestertum. Und deswegen, wir müssen nur die brachgewordenen Möglichkeiten wieder revitalisieren und nicht nach Auswegen suchen, die gar keine Lösung sind. Und deswegen, ich kann immer nur so sagen, hier, zum Beispiel die Diözese Madrid hat 4 Millionen Katholiken, hat über 1000 Priester und ihre Klöster und ihre Noviziate für Frauen und Männer und ihre Priesterseminare werden nicht leer, sondern voll. Wir brauchen wieder einen Ruck im Glauben nach vorn. Und zwar wirklich, davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir haben keinen Priestermangel, wir haben Christenmangel. Wo sollen denn die herkommen? Das geht ja mit Familien los. Wenn eine katholische Familie buchstäblich im Durchschnitt nur noch ein Kind hat, wo soll denn dann geistliche Berufung, kann der liebe Gott nicht so machen. Und der stammt sich auch nicht aus dem Boden. Der ruft sich aus unseren Familien. Also ist auch die Frage nach geistlichen Berufen eine Frage nach unseren guten katholischen Familien. Und die Berufung zur Ehe und Familie ist so wichtig wie die Berufung für das Priestertum und ist auch eine geistliche Berufung. Ich muss immer so sagen, junge Menschen haben es halt gar nicht leicht, die richtigen Partner zu finden, nicht? Also, guckt gut hin.
Also ich bin die Eva aus Bonn und ich stelle eine Frage, die sich ein paar Leute gestellt haben in meinem Umkreis, während wir uns unterhalten haben. Und zwar geht es darum, also es ist ein Punkt in Ihrer Ansprache. Wenn aus der Aufklärung der Nationalsozialismus und der Kommunismus hervorging, dann müsste man doch auch sagen, dass die moderne Medizin, ohne die heute viele Menschen von uns, die wir kennen und lieben, gestorben wären oder früher sterben müssten, die Gleichberechtigung der Frau und der Demokratie nicht gut sind. Können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, wie Sie aus der Aufklärung den Nationalsozialismus und den Kommunismus ableiten? Und Sie sollen ein bisschen lauter sprechen, damit alle Sie hören.
Also ich will schon jetzt mal sagen, vor der Aufklärung gab es im Mittelalter eine hochentwickelte Medizin, gerade auch bei den Arabern. Ja, also das Beispiel jetzt, dass die Medizin eine Folge der Aufklärung ist, das stimmt nicht ganz. Aber ich will Ihnen gleich eine Antwort geben. Gucken Sie mal, warum hat denn Hitler 4 Millionen Juden umbringen lassen? Er wollte das Volk, das aus der Hand Gottes am Sinai die 10 Gebote enthalten, empfangen hat, die Grundlagen unserer Humankultur geworden ist, das wollte er ausmerzen. Er wollte Gott sein und nicht Jahwe oder Jesus Christus. Und darum mussten diejenigen, dieses Volk sterben, dem Gott konnte er nicht töten. Aber die Zeugen, die das übernommen haben, das Dokument seiner Lebensregel. Und das meint die Aufklärung, die sich an die Stelle Gottes setzt. Es ist immer wie bei allen Dingen auch sehr positive Dinge, die uns die Aufklärung gebracht hat. Aber ihre Grundregel ist genauso im Kommunismus. Nicht? Da hat man gesagt, es gibt keinen Gott, aber man hat sich selbst, Stalin hat sich selbst zu Gott gemacht. Nicht? Der Marxismus ist wahr, weil er ewig ist. Ja, das mussten alle nachplappern. Und insofern seid kritisch und immer hier wieder hinterfragen. Es geht die positiven Dinge, die uns die moderne Wissenschaft auch gebracht hat, die werden uns nur zum Segen, wenn sie eingebettet sind in das europäisch, das heißt das christliche Weltbild, wenn über unserem Leben steht, Gott ist der Herr, unser Gott und nicht wir.
Ja, da würde ich ganz gerne direkt anschließen. Besser das Mikro oder das? Das? Okay. Und zwar, ich bin Maria und studiere in Münster Theologie und Spanisch. Und mich hat dieses Bild Sonne, Mond fand ich interessant von Ihnen, dass, dass Christus die Sonne ist und dass Maria wie der Mond ist. Und dadurch, dass die Kleriker sozusagen Repräsentanten Christi sind, sind sie dann die Sonne und wir Frauen, die maximal Repräsentanten Maria sind, sind wie der Mond. Das, ich meine, ich finde, das könnte jedem klar sein, dass Sonne warmes Licht sendet und wärmt und Licht gibt und Mond maximal das kalte Licht reflektiert. Und dann verstehe ich nicht, wie das dann noch eine Gleichberechtigung ist.
Ich würde Ihnen das gleiche mal sagen, es hat mit der Frage überhaupt nichts zu tun. Es macht mir ein bisschen das bewundert mich, dass es sofort immer Gleichberechtigung auf Gleichberechtigung. Mein Gott, wir sind Kinder Gottes. Ich habe noch nie daran gezweifelt, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Aber ich will Ihnen gleich das mal erklären. Sehen Sie mal, alle unsere Kirchen sind ja ursprünglich geostet. Und zwar, oder man sagt, sie sind orientiert. Orient ist der Osten, wo die Sonne aufgeht. Ex oriente lux, aus dem Osten kommt das Licht. Und darum mussten alle Kirchen geostet werden. Und darum waren auch alle Frauen und Männer beim Gottesdienst geostet. Es gab keine Zelebration zum Volk hin. Der Priester genauso, der Ministrant, wie Frauen und Männer. Und durch die Konzilsreform hat man leider diese kosmische Dimension der Liturgie vergessen. Und darum, ich mache zum Beispiel in der Erzdiözese Köln, wenn man Kirchen wieder modernisiert, dass man sagt, ich möchte, dass eine Zelebration nach beiden Seiten möglich ist, zum Volk hin und zur Gemeinde. Und der Papst verlangt jetzt immer, dass man auch sagt, wir gucken uns beim Gottesdienst nicht selber an, sondern wir schauen auf Christus, dass dann wenigstens das Kreuz auf dem Altar steht. Und zwar, dass der Zelebrant das Kreuz anschaut und die Gemeinde das Kreuz anschaut. Wir sind also beim Gottesdienst orientiert auf Christus, der das Licht ist. Und jetzt nochmal von meinen Bilder sind auch immer nur begrenzt. Man hat immer gesagt, auf Maria, dass man sagt, Maria, du bist voll der Gnade, nicht aus sich selbst, sondern aus Christus, wie wir alle. Und darum ist ein schönes Bild, sie trägt das Licht von Christus her. Und wissen Sie, Sie können Christus und Gott nicht aufteilen, differenzieren, ist er nun Mann oder ist er nun Frau? Das ist alles.
Christus ist auch Frau?
Nein, ich muss mir sagen, aber ich will Ihnen mal gleich erzählen. Das ist gar nicht von uns. Zum Beispiel der Kölner Dom, der ist der Ostchor Petrus geweiht, der Vescor Maria. Und in den mittelalterlichen Kirchen hatten sie immer gehabt, meinetwegen in Erfurt, und ich denke den Domberg, den Marienberg und den Petersberg daneben. Die Kirche hat zwei Grundelemente, das Amt Petrus und das Charisma Maria. Und das Charisma zeigt dem Amt, in welche Richtung es zu gehen hat. Und das Charisma muss sich auch immer umgucken, dass das Amt auch hinterherkommt. Zum Beispiel der berühmte Osterlauf am Ostertag. Johannes und Petrus sind unterwegs. Sie haben gehört, der Herr sei auferstanden. Johannes ist Vertreter des Charismas, Petrus der Vertreter des Amtes. Jetzt, Petrus kommt gar nicht mit, sondern Johannes springt voraus. Das ist keine Milieubestellung, das ist eine theologische Aussage. Das Charisma ist immer schneller als das Amt. Und das Charisma gibt die Richtung an. Und der arme Petrus, der darf gar nicht so schnell gehen. Der muss ja mit dem Letzten, der Fußkranken aus seiner Herde mit am Ostergrab erscheinen. Ich muss mich dauernd auch umgucken, ob die und die nachkommen. Und Johannes geht aber nicht in das Ostergrab rein. Da hat Petrus einen Vorrang. Es geht das Amt und dann amtiert er. Er untersucht. Und dann sagt der Neil Obstadt, alles okay. Und dann kommt Johannes rein und da steht, Johannes sah und glaubte. Das heißt, der Petrus, das Amt steht nur im Dienste des Glaubens für das Charisma. Und das Charisma steht ganz im Dienste des Amtes, dass das Amt weiß, in welche Richtung es zu marschieren hat. Und deswegen sind wir so aufeinander verwiesen, Sie und ich. Ja.
Ja, ich bin Christoph aus Karst. Ich hätte eine Frage, die sich darauf bezieht, was Sie in den letzten Tagen auch schon in Barcelona immer wieder gesagt haben, nämlich, dass wir Christus glücklich sein sollen, und Sie haben viel von der Christusglücklichkeit geredet. Können Sie erklären, was genau Sie darunter verstehen und wie wir es werden können, beziehungsweise mehr werden können?
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich habe gesagt, dass Christus seine Möglichkeiten in unser Leben, in unser armes Leben hinein investiert hat. Haben Sie das so gemeint? Und wie man das jetzt realisieren kann? Ist das so richtig oder wie?
Nee, Sie hatten vor allen Dingen immer gesagt, wir sollen Christus glücklich sein.
Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Ja. Passen Sie mal auf. Das ist ein Lieblingswort von mir. Und zwar, ich liebe ja das Wort so, was die Bayern sagen bei einem Bier. Die sagen nicht, du bist ein Saupreis, sondern sie sagen, sei kreuzfidel. Fidel hat eine dreifache Bedeutung. Fidel heißt gläubig, glücklich und treu. Und Christus macht einen einfach glücklich. Also ich möchte euch, liebe Schwestern, es ist gut, dass du die Frage nochmal bringst. Wenn man ist schon manchmal auch traurig, das geht mir auch so. Aber wenn das eine Dauereinrichtung wird, in ein Dauerzustand, da musst du dir helfen lassen, dann hast du Christus aus dem Blick verloren. Christus will uns selig machen. Die Seligpreisungen sind doch das Zentrum des Evangeliums. Wir sagen immer, wie du mir, ich, so ich dir. Und die Seligkeit sagen, nein, wie Gott mir, so ich dir. Und dieser Gott ist hingerissen von dir, deswegen sagt er, dich nenne ich nicht mehr Knecht, sondern du bist mein Freund. Und zum Donnerwetter, wenn da nicht mein Puls höher schlägt, bis ich in Christus glücklich bin. Und denkt immer daran, das Schaufenster, ich werde in der Predigt etwas sagen, unseres Herzens ist unser Gesicht. Und wenn ihr früh, ich sage dann nochmal in der Predigt was dazu, ihr guckt immer alle Namen, auch die Mädchen, ist auch richtig, die Jungs sollen das auch tun, in den Spiegel, ob der Kopf in Ordnung ist. Guckt auch, ob das Gesicht in Ordnung ist. Ich habe gehört mal von einem alten Benediktinerabt, der gesagt hat, also wenn ich an euch vorbeigehe, sollt ihr wieder den alten Brauch aufgreifen und meinen Abtsring küssen, da gibt es immer 300 Tage Ablass. Und da sagt ein alter Abt zu seinem Nachbarn, du, wenn ich unseren Abt ankommen sehe mit dem Gesicht, da sage ich meinem Jesus Barmherzigkeit und habe einen vollkommenen Ablass, nicht? Okay. Sei Christus glücklich.
Ich bin Nils aus Kerpen und vor 2 Tagen hatten wir hier den Bischof Overbeck, richtig? Ja, und der hatte gesagt, dass alle Menschen von Gott so geschaffen sind, wie er es wollte. Und als wir darüber diskutiert hatten gestern, da kam uns ein homosexuelles Pärchen entgegen und dann stellte sich uns die Frage, warum von der Kirche nicht auch Homosexuelle gleich behandelt werden. Also in der Liebe...
Ich habe das schon 193 Mal erklärt. Und zwar, wir sind hier unter uns. Wenn du einen Mann siehst, unbekleidet, und eine Frau, ja, die passen schon physiologisch zusammen. 2 Männer, 2 Frauen, das passt doch nicht zusammen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Drittens, das, was Gott, der Schöpfer, in uns hineingelegt hat, in den Mann den Samen und in die Frau das Eipotenzial, das ist nicht dazu da, verspritzt zu werden, sondern da zeigt sich die trinitarische Dimension des Menschen. Gott ist ja nicht ein Einzeller, Gott ist ein Dreizeller, Gott ist kein Junggeselle, Gott ist eine Familie. Jetzt passt mal auf. Der eine Mann tut sich mit der einen Frau zusammen und jetzt sind sie plötzlich zu dritt. Es gibt eine sehr schöne Ikone, die zeigt am Rand oben Gott Vater, darunter die Geisttaube, darunter der Jesus so als Knabe. Und da steht dahinter Sanctissima Trinitas in Creata, die ungeschaffene Dreifaltigkeit. Vater, Geist und der Sohn. Und neben Jesus auf der Ebene steht Maria und Josef. Und da steht auf dieser horizontalen Ebene Sanctissima Trinitas Creata, die geschaffene heilige Dreifaltigkeit. Und dazu gehört Mann und Frau und Kind. Das hat sich die Kirche nicht ausgesehen, sondern das hat der Schöpfer in seine Schöpfung hineingeschrieben. Und darum, das ist die Antwort auf diese Frage. Und man soll solchen Menschen mit Achtung und Ehrfurcht begegnen, aber der Katechismus sagt ganz einfach, solche Leute, wenn es solche gibt, die muss man mit Ehrfurcht ihm begegnen, aber es ist nicht erlaubt, die sexuelle Praxis solcher Menschen. Das muss uns ganz klar sein.
In Anbetracht der Zeit darf ich jetzt sowohl die Fragenden als auch den Antwortenden bitten, jetzt ein bisschen die Uhr auch im Blick zu behalten, dass wir es jetzt noch kurz abschließen, aber dass die Fragen zumindest noch gestellt werden können.
Viele in meiner Klasse haben den Glauben an Gott und Jesus verloren. Wie kann ich es schaffen, als einziger Christ ihren Glauben wieder zu entdecken?
Kommen ja auch zu mir. Also die Situation von ihm kann ich wirklich nachfühlen. Ich war auch der einzige gläubige Junge in meiner Klasse, habe ich ja gesagt. Aber ich habe gesagt, die wussten immer, die haben gesagt, das ist ein guter Kumpel, aber doch ist er etwas anders als wir. Der geht Sonntag in die Kirche und an manchen Schultagen kommt er gar nicht, weil er Feiertag hat. Und dann habe ich dem Pfarrer manchmal in der Beichte gesagt, bin ich nicht zu feige gewesen, dass ich manchmal nicht doch gesagt habe, katholisch sieht das so und so aus. Und dann sagt er, du brauchst nicht ein Schild an deiner Stirn zu tragen, ich bin ein katholischer Christ, aber die müssen wissen aus deiner Praxis, aus deiner Haltung, da sind Pfundskerle, aber mit dem ist nicht alles zu machen, was wir sonst machen. Also den zum Freund haben, das ist Glück. Und mach das so weiter, Jan.
ein ganz junger Fragender war gerade beim Kardinal, der ihn in den Arm genommen hat.
Wir haben das gerade abgesprochen. Es gibt noch eine abschließende Frage. Die haben es auch schon zusammengetan. Die würde unbedingt
Eins,
gerne noch
zwei,
diese fragen.
1, 2, 3, 4, der Dieb, der steckt hier. Du bist es.
Warum dürfen im Kölner Dom keine Messdienerin vor dem Allerheiligsten bei der Fronleichnamsprozession gehen?
Also, passt mal auf. Jetzt müsste ich eigentlich mal die Kölner Messdiener hier hochholen. Wir haben eine ganze Reihe Messdienerinnen bei den großen Feierlichkeiten. Und es sind so viele Messdienerinnen bei der Fronleichnamsprozession, dann, wenn ihre Pfarrei kommt, ja, in diesen...
zur gleichen Zeit Messdiener geworden, sind in der gleichen Pfarrei und die dürfen vor dem Allerheiligsten gehen und die Mädchen nicht.
Ja, also passt mal auf, ich werde das mal überdenken, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Wir haben mal mit dem Dompropst reden. Ja. Und ich muss mal so sagen, ich bin immer ganz froh, wenn ich wieder im Dom bin, sag ich, die Truppe auf unsere Messdiener, da kann man sich drauf verlassen. Wenn dann mal Fremde kommen, da muss man immer aufpassen, ob die das alles richtig machen. Die sind so eingearbeitet und die Domliturgie ist ja auch ziemlich kompliziert. Also es ist gut, dass du danach fragst, denn das ist wichtig genug, der Ministrantendienst allgemein. Und besonders in der Kathedrale. Die Kathedrale muss liturgisch vorbildlich sein für die ganze Diözese. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich wieder aus aller Welt nach Hause komme und sage, Gott sei Dank, hier bist du wieder zu Hause. Natürlich habe ich darauf geantwortet. Und natürlich, ich habe gesagt, es gibt im Dom keine, das ist mir auch aufgefallen, keine Mädchen als Messdiener bei dem normalen Gottesdienst. Aber bei feierlichen Gottesdiensten gibt es sie, habe ich ja doch selbst erlebt. Ich muss es ja wissen. Nicht?
Und ich hatte es so verstanden, Herr Kardinal, dass Sie sagten, ich denke noch mal drüber nach. Das ist auch eine Antwort.